Liebe Geschwister, ich möchte heute ein Thema ansprechen, das ein bisschen außergewöhnlich ist vielleicht, oder sagen wir mal so, ein Thema aus einer bisschen außergewöhnlichen Perspektive ansprechen. Wie ihr wisst, versprach Jesus in Matthäus Kapitel 16 und Vers 18, wenn ihr eure Bibel dabei habt, Matthäus 16, Vers 18, er versprach dort, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das war Matthäus 16, Vers 18. Jesus Christus legte mit seinem Tod, seine Auferstehung und seine Himmelsfahrt, das Fundament für die christliche Gemeinde, die er in den vergangenen 2000 Jahren dabei ist, weiter zu bauen. Unter Christen, müssen wir feststellen, hat es jedoch über die Zeit einige Verwirrungen gegeben in Bezug auf die Wesensart der Gemeinde, in Bezug auf die Natur der Gemeinde. Als Gläubige kennen wir sicherlich das Wunder von Gottes Heilswerk in Christus und ja auch die unermessliche Gnade, die uns von einer ewigen Bestrafung befreit. Doch Christen hatten historisch betrachtet nicht immer Klarheit darüber, wie Gott seinen Plan der Erlösung in der Welt ausführt. Hier ist der Punkt, den ich heute hervorheben möchte. Zusammenfassend, hier ist der Punkt. Die Gemeinde ist nach wie vor Gottes wichtigstes Evangeliuminstrument. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass wir auch ein richtiges Verständnis der Gemeinde und was ihr Zweck in der heutigen Welt ist, haben. Um das Wesen der Gemeinde besser zu verstehen, hilft es natürlich auch zu wissen, wann die Kirche Jesu überhaupt gegründet wurde. Frage: Existierte die Kirche bereits im Alten Testament? Oder fing sie erst an kurz nach dem Ende des irdischen Wirkens Christi? Wenn ihr ein bisschen recherchiert, wird ihr herausfinden, dass die Meinungen der Bibelgelehrten sich trennen. Einige Bibelgelehrten behaupten, dass die Kirche, dass die Gemeinde schon mit Adam zur Existenz kam. Und andere Bibelgelehrten meinen wiederum, dass die Gemeinde Jesu erst mit Abraham, dem Patriarchen, begann. Doch wie wir eigentlich schon seit viele Jahren verstanden und gewusst haben, und ich auch in meiner Einleitung schon erwähnte, betont das Neue Testament deutlich, dass die geistliche Gemeinde Gottes, ich spreche jetzt hier von die geistliche Gemeinde Gottes, ja, ein Konzept des neuen Bundes ist. Und dass sie, die Gemeinde, die geistliche Gemeinde Gottes, dass sie im Alten Testament noch nicht etabliert wurde. Und es gibt mindestens zwei elementare Gründe zu glauben, dass die Kirche erst nach dem irdischen Wirken Christi zustande kam. Erstens, als Jesus in Matthäus Kapitel 16 und Vers 18 sagte, ich will meine Gemeinde bauen, ja, war die Kirche ganz offensichtlich noch etwas Zukünftiges. Ich werde bauen. Diese Zukunftsform zeigt eindeutig, dass zu der Zeit, als Jesus Christus diese Worte sprach, die geistliche Gemeinde Gottes noch nicht begonnen hatte. Zweitens, die Taufe des Heiligen Geistes, siehe 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13, ich zitiere einfach die Bibelstelle, wir werden die Bibelstelle jetzt nicht nachschlagen. Die Taufe des Heiligen Geistes, die für die Existenz der Kirche wesentlich ist, begann nicht vor der in Apostelgeschichte Kapitel 2 beschriebenen Zeit. Es war also nicht bis Apostelgeschichte Kapitel 2, dass der Heilige Geist sein Werk begann, Gläubige in den Leib Christi hineinzutaufen. In Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 5 erklärte Jesus, denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber, er meinte hier den Jüngern, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das war Apostelgeschichte 1 und Vers 5. Merken wir uns, die Apostel waren mehr als 3,5 Jahre mit Christus im Dienst gewesen und durch ihre Predigten und ihr Wirken und ihren Dienst hatten sie dramatische Wunder gesehen und erlebt. Aber sie waren trotzdem zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft worden. Dann ein paar Verse später in Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 8 sagte Jesus zu den Jüngern, aber ihr werdet, nochmal hier die Zukunftsform, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommen wird. Diese Verheißung erfüllte sich am Pfingsttag in Apostelgeschichte Kapitel 2, als der Heilige Geist auf die Jünger in der Tat auch herabkam. Es war also an diesem wunderbaren Tag, ja, vor ungefähr 2000 Jahren, dass die Gemeinde Jesu, die geistliche Gemeinde Jesu, begann. Werden wir aber jetzt noch ein bisschen konkreter. Was ist nun genau die Kirche? Was ist nun genau die Gemeinde? Wie ich schon vorher angedeutet habe, ja, viele Menschen mögen diese Frage unterschiedlich beantworten. Zum Beispiel, ein Mensch kann an einem bestimmten Gebäude vorbeifahren, wenn wir jetzt ein Auto hätten, ja, fahren die Straße entlang, da sind mehrere Kirchen oder sogenannte Kirchen, ja, drumherum. Und wir könnten sagen, dort ist die presbyterianische Kirche. Schaut doch. ja, indem wir den Begriff Kirche, wie ich schon sagte, jetzt mit einem Gebäude gleichsetzen. Kirche gleich Gebäude. Das wäre eine Möglichkeit, es auszulegen. Ich hoffe, wir verstehen aber, dass die Gemeinde Jesu kein Gebäude aus Ziegel und Holz ist. Es geht nicht hier um Gebäude. Ja, dieses Gebäude, dieser Saal, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist zwar die Räumlichkeit, wo die weltweite Kirche Gottes sich trifft, aber dieser Saal ist nicht die Kirche. Die Gläubigen in Christus, wir alle machen die Gemeinde Jesu aus. Bekehrte Menschen. Das Neue Testament lehrt, dass am Pfingsttag in Apostelgeschichte Kapitel 2 eine neue Einheit von Gläubigen entstand. Beide, sowohl Juden als auch Heiden, wurden im Leib Christi, in der Kirche, in der Gemeinde vereint. Und diese geistliche Einheit von Juden und Heiden in einem Leib war in der Epoche des Alten Testamentes noch keineswegs existent. Es war was ganz Neues. In alttestamentlichen Zeiten arbeitete Gott hauptsächlich mit dem Volk Israel. Gott gab damals Israel das mosaische Gesetz und auch den sogenannten Alten Bund. Die Israeliten waren es, denen er, Gott, sich offenbarte. Andererseits waren die Heiden, wie wir in Epheser 2, Vers 12 lesen können, ohne Christus ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hatten sie keine Hoffnung und waren ohne Gott in der Welt. Jetzt jedoch, mit dem neuen Zeitalter, mit dem Tod Christi und mit der Gründung der Gemeinde, machen gläubige Heiden zusammen mit gläubigen Juden den Leib Christi aus. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung machte Jesus Christus aus beiden, Juden und Heiden, eines. Siehe Epheser 2, Vers 14. Nun, viele von uns nehmen diese Wahrheit heute für selbstverständlich, nicht wahr? Wir würden sagen, das ist nichts Neues, was erzählt der Santiago da, das haben wir immer gewusst. Aber die Tatsache, ja, dass beide, Juden und Heiden, plötzlich in einem Leib miteinander verbunden waren, wurde von den ersten Christen nicht leicht verstanden und sogar abgelehnt, wurde nicht akzeptiert. In der Tat, viele Juden in der Frühkirche haben diese Realität absolut zurückgewiesen. Das kann man deutlich in Apostelgeschichte Kapitel 10 und Kapitel 11 mit der Geschichte von Petrus und Cornelius sehen. Erinnern wir uns, in Apostelgeschichte Kapitel 10 wurde Petrus der Apostel vom Heiligen Geist zu einem Heiden namens Cornelius gesandt. Und als Petrus das Evangelium bei Cornelius predigte, kam der Heilige Geist auf die Heiden, die sich dort im Hause des Cornelius befanden. Und später, als Petrus in Jerusalem war und er über dieses Ereignis Bericht erstattete, wiesen ihn sogar die jüdischen Gläubigen zurecht, dass er sich gewagt hatte, zu den Heiden zu gehen. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 2 und 3. Die gläubig gewordenen Juden stritten mit ihm und sprachen, du Petrus, du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind. Und hast sogar mit ihnen gegessen. Furchtbar. Das war kein Kompliment. Diese harte Reaktion der jüdischen Gläubigen an dieser Stelle war, man könnte sagen, bezeichnend, weil sie zeigt, dass bis zur Zeit von Apostelgeschichte Kapitel 11 die jüdischen Christen noch nicht verstanden hatten, dass Gottes Plan für die Gemeinde Jesu auch Heiden, auch Nichtjuden mit einschloss. Und was war die Antwort des Petrus auf den Tadel der Judenchristen? Lesen wir weiter. Apostelgeschichte 11, diesmal die Verse 15 bis 18. Petrus erklärte hier: Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso, auf diese Heiden, wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott ehren konnte? Und was war die Reaktion? Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Ja, das war revolutionär in der damaligen Zeit. Nicht nur wir, Israel, sondern auch die ganze Welt hat jetzt eine Möglichkeit, eine Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Eine neue Tür hatte sich geöffnet. Der neue Bund. Petrus bestätigte also, dass die Heiden denselben Heiligen Geist empfangen hatten wie die Juden vorher. Jedoch wäre Petrus ein Apostel nicht persönlich anwesend gewesen, als der Heilige Geist auf die Heiden kam, hätten die gläubigen Juden höchstwahrscheinlich nicht akzeptiert, dass der Geist tatsächlich auch auf die Heiden gekommen war. Aber dass er gekommen war, konnte jetzt anhand der Beweise nicht mehr verleugnet werden. Im Gemeindezeitalter, das heißt im Zeitalter der Kirche, in der wir uns jetzt befinden, sind also Juden und Heiden in der Gemeinde, in dem Leib Christi, miteinander geistlich verbunden. Wie Epheser Kapitel 2, Vers 14 ausführt, denn er, also Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und den Zaun, von dem Reinhard auch vorher schon gesprochen hatte, und den Zaun abgebrochen hat. Wir haben keine Mauer mehr zwischen uns. Mit der Taufe des Heiligen Geistes wurde auch das Gebet Jesu in Johannes Kapitel 17, Vers 21 erfüllt, dass sie alle eins seien, Juden und Heiden, dass sie alle eins seien. Alle, die an Jesus Christus glauben, ohne Rücksicht auf ethnische Herkunft, sind Teil der christlichen Gemeinde. Die Kirche Jesu wurde vor ungefähr 2000 Jahren am Pfingsttag geboren. Und sie schließt alle Menschen ein, das ist die gute Nachricht, die ohne Rücksicht auf Nationalität, sozialer Stand, Intelligenz, ja, egal was, in Bezug auf ihr Heil, auf Jesus Christus allein vertraut haben. Darum geht's. Menschen, die auf Jesus Christus voll und ganz vertraut haben für Heil. Doch, und dessen sollten wir uns auch bewusst machen, im Neuen Testament hat der Begriff Kirche oder der Begriff Gemeinde zwei Bedeutungen. Erstens gibt es das, was wir als die universelle oder die unsichtbare Kirche bezeichnen könnten. Ja, die Kirche, die sich aus allen wahren Gläubigen, angefangen von der Zeit in Apostelgeschichte Kapitel 2, zusammensetzt. Ja, diese universelle Gemeinde, diese unsichtbare Kirche, schließt allen Menschen ein, die aufgrund von Glauben durch das Wirken des Heiligen Geistes mit Christus geistlich verbunden sind. Das heißt, nochmals, alle Gläubigen auf der ganzen Welt machen diesen universellen Aspekt der Kirche aus. Egal in welcher christlicher Glaubensgemeinschaft oder egal in welcher christlichen Denomination diese einzelnen Gläubige sein mögen. Das ist der eine Aspekt, diese universelle Kirche. Der gläubige Baptist in Afrika ist mit dem gläubigen Lutheraner in Deutschland auf eine universelle, auf eine unsichtbare, auf eine geistliche Weise verbunden. Die universelle Kirche ist eine geistliche Realität. Und wenn das Neue Testament auf sie verweist, dann liegt die Betonung oft auf der Beziehung, die wiedergeborene Gläubige mit Christus, der das Haupt der Gemeinde ist, haben. Zweitens, wir kommen zu der zweiten Bedeutung. Zweitens, das Neue Testament verweist auch auf das, was man die örtliche Gemeinde oder die örtliche Gemeinden in der Mehrzahl nennen könnte. Gemeinden, die aus Menschen bestehen, die in Christus sind und die sich an einem spezifischen Platz, in anderen Worten, vor Ort versammeln. Diese örtlichen Gemeinden sind nicht nur geistig mit Jesus Christus verbunden, das ist der eine Aspekt, den wir schon angesprochen haben, sondern sie haben auch eine physische und eine geografische, ja, Identität, könnte man sagen. Zum Beispiel, die sieben Gemeinden, denen Johannes in Offenbarung Kapitel 2 und 3 schrieb, waren in der Tat örtliche Gemeinden. Ja, der Apostel Johannes schrieb damals an die Gemeinden in Ephesus, Pergamon, Thyatira, Laodicea, Philadelphia und so weiter. Diese Gemeinden waren, obwohl durch einen gemeinsamen Glauben verbunden, sie waren unverwechselbare, selbstständige, geografische Einheiten und wurden auch als solche angesprochen und angeschrieben. In derselben Weise sind geografischen Gemeinden heute, die aus wahren Gläubigen bestehen, örtliche Gemeinden. Wenn jemand wissen möchte, wie die Kirche Jesu Christi aussieht, dann kann er oder sie einen örtlichen Leib von Gläubigen besuchen. Und wann immer wir eine örtliche Gemeinde besuchen, die aus Menschen besteht, die eine persönliche, dynamische, lebendige Beziehung mit Jesus Christus haben, dann sehen wir den Leib Christi in Aktion. Es gibt keinen anderen Ort. Es gibt keinen anderen Ort, wo man hingehen kann, um die Gemeinde, so wie sie im Neuen Testament dargestellt ist, zu sehen, zu erleben. Die einzige physische und sichtbare Realität der universellen Kirche ist die örtliche Gemeinde. Und wir natürlich als einzige Mitglieder dieser örtlichen Gemeinde. Nun, sollten örtliche Gemeinden zögerlich sein, sich die Kirche Gottes zu bezeichnen? Da eigentlich jede örtliche Gemeinde nur einen Bruchteil aus Gläubigen oder aller Gläubigen ausmacht. Apostelgeschichte Kapitel 20 und die Verse 17 bis 38, ich werde diese Bibelstelle auch jetzt nicht nachschlagen, aber Apostelgeschichte Kapitel 20 und Vers 17 bis 38 hilft uns, diese Frage zu beantworten. Dieser Abschnitt, um es kurz zusammenzufassen, gibt die Botschaft des Paulus an die Ältesten von Ephesus in Milet wieder. Für uns ist besonders bedeutsam, was Paulus in Vers 28 zu den Ältesten sagte. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Zu den Ältesten sagte er hier: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen. Interessanter Titel hier. Ja, manchmal denken wir nur Bischöfe im Kontext des Katholizismus, aber hier wird gebraucht sogar für Ältesten. In der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Nochmals. Hier spricht Paulus zu den Ältesten der örtlichen Gemeinde in Ephesus. Beachten wir jedoch, dass diese Gruppe Epheser die Gemeinde Gottes genannt wird. Die Gemeinde Gottes. Paulus sagte nicht, sie sind nur ein Teil der Gemeinde Gottes, sondern sie sind die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes war also in diesem physischen, örtlichen Leib manifestiert oder offenbart. Paulus wusste natürlich, dass viele, viele andere Gemeinden existierten, aber das änderte die Tatsache nicht, dass er die Gemeinde in Ephesus die Gemeinde Gottes nannte. Und in derselben Weise, Geschwister, ist die örtliche Gemeinde, der wir angehören, ob hier Darmstadt oder Bonn oder Berlin oder Hamburg, egal wo wir sein mögen, die Gemeinde Gottes. Also, das heißt, trotz der Tatsache, dass jede örtliche Gemeinde nur aus einem kleinen Teil aller wahren Gläubigen besteht, kann jede örtliche Gemeinde zu Recht sich als die Gemeinde Gottes bezeichnen. Die Kirche Jesu Christi hat, wie wir gesehen haben, also zwei Dimensionen. Eine unsichtbare, universelle, eine geistliche Dimension und auch eine physische, eine örtliche, eine geografische, eine sichtbare. Interessanterweise, das griechische Wort für Kirche, das Wort Ekklesia, E-K-K-L-E-S-I-A, Ekklesia, dieses Wort wird im Neuen Testament 114 Mal gebraucht. Und von den 114 Mal, wo das Wort für Kirche oder Gemeinde vorkommt, bezieht es sich mehr als 90 Mal auf die geografische, örtliche Gemeinde. Weniger als 25 Erwähnungen von Kirche oder Gemeinde im Neuen Testament beziehen sich auf die universelle Kirche. Okay, möchte vielleicht jemand sagen, ja, Statistiken beweisen nicht immer etwas, aber ich meine, diese Information gibt uns eine Idee, worauf das Neue Testament seine Betonung legt, wenn es um das Thema Kirche oder Gemeinde geht, nämlich auf die örtliche Gemeinde. Nun, warum ist das wichtig? Ja, warum erwähne ich das überhaupt? Was ist denn der Unterschied? Ein Grund, warum es wichtig für uns ist, dies zu verstehen, ein Grund besteht darin, dass im heutigen Christentum die universelle Kirche, nicht die örtliche Gemeinde, die vorherrschende Betonung erhält. Und dies kann in zunehmendem Aufkommen von sogenannten Parakirchen oder Pseudokirchen, kirchenähnlichen Werken gesehen werden, wie zum Beispiel Promise Keepers, eine Bewegung, die sich auch jetzt in Deutschland verbreitet, ja, wo zum Beispiel die Rolle des Mannes innerhalb Gesellschaft und Familie sehr stark betont wird, aus christlicher Perspektive, christlicher Sicht. Aber diese kirchenähnliche Organisationen sind Werke, die zwar christliche Dienste ausführen, die aber in keiner örtlichen Gemeinde wirklich verwurzelt sind. Nebenbei, dieser Trend geht einher mit dem, man als Neo-Evangelikalismus bekannt geworden ist. Neo bedeutet neu. Und dieser neue Evangelikalismus ist praktisch eine Reaktion gegen den aus ihrer Sicht engstirnigen Fundamentalismus. Einige Christen empfanden, dass der Fundamentalismus zu fixiert in seinem Fokus ist. Und mit diesem Neo-Evangelikalismus begegnen wir praktisch einer Überbetonung von Toleranz und Einheit. Leider manchmal auch sogar auf Kosten gesunder biblischen Lehre. Und das ist eine Gefahr. Bevor wir jedoch das Thema von kirchenähnlichen Werken ein bisschen näher betrachten, sind ein paar Punkte der Klarstellung notwendig. Um es deutlich zu sagen, ich möchte weder eine bestimmte kirchenähnliche Organisation kritisieren, noch notwendigerweise andeuten, dass das, was ich sage, für jedes kirchenähnliche Werk oder jede Aktivität dieser Parakirchen oder Pseudokirchen zutrifft. Nicht jede Parakirche hat die Fehler oder Schwierigkeiten, die ich gleich erwähnen werde. Ich behaupte auch nicht, dass die Bibel kirchenähnliche Organisationen oder Werke pauschal verbietet. Das behaupte ich nicht, weil dies keineswegs der Fall ist. Was ich jedoch ansprechen möchte, sind ein paar Probleme, die kirchenähnlichen Organisationen häufig innewohnen. Wir möchten uns einfach Gottes Plan für die Verkündigung des Evangeliums anschauen, wie dieser Plan in Gottes Wort offenbart wird und wie Christen bei der Ausübung dieses Planes so biblisch wie möglich auch sein können. Machen wir also weiter. Eine Gefahr, da diesen Parakirchen dauernd gegenübersteht, ist der Druck in Bezug auf doktrinäre Kompromisse. Ja, bei bestimmten kirchenähnlichen Organisationen werden einige grundlegende und sehr wichtige biblische Lehren absichtlich vermieden, ja, um eine oberflächliche Einheit zwischen denen, die innerhalb der Organisation unterschiedliche Überzeugungen haben, zu ermöglichen. Ja, wenn es um Lehren geht, besteht also die Gefahr, dass man nur den kleinsten gemeinsamen Nenner anstrebt. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, kann das in der Folge schwerwiegende Probleme verursachen, wenn man nur den kleinsten, ja, gemeinsamen Nenner anstrebt. Ich meine, als Christen sollten wir so eng und so breit wie die Bibel und ihre fundierten Prinzipien sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir sollten nicht die Bibel überfliegen und dann sagen, weißt du was, lass uns einfach Seite 295 mal rausreißen. Die gefällt uns einfach nicht. Und wenn wir schon dabei sind, lass uns auch Seite 351 ja auch irgendwie rausreißen. Nämlich, die Seite kann ungünstig für unsere Generation sein. Also weg damit auch. Nein. Die Wahrheit liegt in der richtigen Auslegung der Bibel, des ganzen Wort Gottes. Das bedeutet nicht, dass wir die Bibel perfekt oder vollkommen verstehen. Aber wir sollten der Bibel in ihrer Gesamtheit verpflichtet sein. Das sollte unsere Grundeinstellung sein, auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Und natürlich müssen wir gleichzeitig auch unser Verständnis der Wahrheit stets in Liebe ausdrücken. Es bringt nicht nur zu sagen, ich weiß, was richtig ist, benutze jetzt den Knüppel und bum, 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 ich bin richtig, ihr seid böse. Das wird uns auch nicht sehr weit bringen. Das ist meine Erfahrung zumindest. Ich glaube, wir haben gelernt. Ich hoffe, wir haben gelernt in der Vergangenheit, dass es nicht sehr viel gebracht hat, diese Art und Weise, Dinge versuchen zu erklären. Oder erklären ist vielleicht nicht der richtige Begriff dafür. Kirchenähnliche Organisationen, Parakirchen, ich konnte mir keinen anderen Begriff hier ausdenken, als Parakirche oder Pseudokirche. Diese Organisationen sind von ihrem Wesen her also mehr inklusiv und allumfassend, weil sie häufig, um in der Lage zu sein, ihre Existenz zu bewahren, nach der geringsten doktrinären Verpflichtung Ausschau halten, die mit ihrer Arbeit nötig oder erforderlich ist. Und wiederum lauert an diesem Punkt eine mögliche Gefahr, wie ich schon sagte. Gott hat nämlich die Kirche, die örtliche Gemeinde, berufen, ein Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein. Siehe 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15. Die Kirche ist der ganzen biblischen Wahrheit verpflichtet. Der Apostel Paulus sagte in Apostelgeschichte Kapitel 20 und Vers 27, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Natürlich muss man verstehen, was dieser Ratschluss ist. Das ist auch klar. Eine weitere Sorge in Bezug auf kirchenähnliche Organisationen ist, dass sie oft Ressourcen von der örtlichen Gemeinde abziehen. Die Menschen, die Zeit, die Mühe und ja auch das Geld, das der örtlichen Gemeinde zur Verfügung stehen könnte, werden oft in kirchenähnliche Werke investiert. Diese Parakirchen, diese Pseudokirchen sind oft in der Lage, einige der talentiertesten und engagiertesten verfügbaren christlichen Leiter anzuziehen. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, die örtlichen Gemeinden werden durch den Verlust von Talenten und Ressourcen geschwächt. Das ist, was sehr oft passiert dadurch. Die meisten dieser kirchenähnlichen Organisationen haben gute Absichten. Ja, Promise Keepers hat gute Absichten. Keine Frage, es ist gut, die Rolle des Mannes anzusprechen in Gesellschaft und Familie. Aber ich meine, ja, diese Dinge gehören innerhalb der örtlichen Gemeinde. Sollte hier gelehrt werden. Man muss nicht ein selbstständiges Werk gründen, um diese Themen anzusprechen. Das ist etwas, was hier geschehen sollte, in der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde. Ich zweifle nicht an der Frömmigkeit und Aufrichtigkeit derjenigen, die an solchen kirchenähnlichen Werken beteiligt sind. Sie möchten sehen, dass Menschen gerettet werden und dass Gläubige auf ihren christlichen Lebensweg wachsen. Das ist auch gut. Wir müssen jedoch, meine ich, einen Schritt zurückgehen, um festzustellen, ob wir Gottes Werk auch in der Weise ausführen, wie Gott er uns vorgeschrieben hat. Oder ob wir vielleicht dabei sind, seinen Plan mit unseren eigenen Plänen zu ersetzen. Das ist immer eine große Gefahr. Gottes Werk sollte auf Gottes Art und auf Gottes Weise ausgeführt werden. Nun, Christen, welche die Frage aufwerfen, Gottes Weg für die Durchführung der christlichen Mission klar zu definieren, werden gelegentlich beschuldigt, gegen die Evangelisation zu sein. Ja, manchmal wird aber, meine ich, Evangelisation zum Endzweck. Und die Mittel, um den Endzweck zu erreichen, scheinen überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Nach dem Motto, alles ist okay, solange es etwas bringt. Ja, dieser philosophische Pragmatismus. Ja, und ich sage Vorsicht. Ja, einige Christen sind der Auffassung, dass wir die Welt unbedingt erreichen müssen. Und daher, meinen sie, sollten wir über doktrinäre Fragen überhaupt nicht mehr diskutieren. Ja, Lehre ist nicht so wichtig. Das mag zwar gut klingen, ist aber unbiblisch. Es ist unbiblisch. Ja, wir sollten leidenschaftlich wollen, die kirchendistanzierten Menschen zu erreichen. Keine Frage. Aber wir müssen es auch mit dem Verlangen und der Leidenschaft tun, biblisch fundiert zu sein. Wie ich zuvor sagte, die Kirche ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Also, obwohl die kirchenähnliche Organisation nicht, die Bibel kirchenähnliche Organisation nicht verbietet, offenbart das Neue Testament, dass Gottes Plan für das Werk des Evangeliums in diesem Zeitalter die örtliche Gemeinde im Zentrum haben sollte. Es sollte sich um die örtliche Gemeinde drehen. Und wenn wir dies fest glauben und lehren, mögen wir vielleicht als Gegner von kirchenähnlichen Organisationen angesehen werden. Das sollte nicht sein. Was wir anstreben sollten, ist Befürworter der örtlichen Gemeinde zu sein. Das ist, was wir anstreben sollten. Das heißt keineswegs, dass wir nicht mit Menschen arbeiten können, ja, die sich im Umfeld einer kirchenähnlichen Organisation befinden. Aber es bedeutet, wenn wir die Berichte des Neuen Testamentes als normativ, das heißt nicht nur als beschreibend, sondern auch als vorschreibend verstehen, dass wir klar verstehen müssen, wo unser Hauptfokus, wo unsere Hauptwurzeln sein sollten. Und wir sollten dem Programm Gottes, wie es in seinem inspirierten Wort offenbart ist, von ganzem Herzen verpflichtet sein. Wisst ihr was? Einige Christen sind sehr enthusiastisch und eifrig, indem sie ihr Geld und ihre Zeit an auswärtige Organisationen schenken. Aber leider viel zu wenig von diesem Enthusiasmus mit ihrer örtlichen Gemeinde teilen. Ich kenne Christen, die sich kaum engagieren in einer örtlichen Gemeinde. Die spenden aber alle möglichen Werke, schicken sie Geld hin. Aber in der örtlichen Gemeinde sind sie kaum zu sehen. Nun, ich bin nicht naiv. Das meiste, was einige Christen für ihre Gemeinde tun, leider, ist sich höchstens einmal oder vielleicht in unserem Kontext zweimal im Monat blicken zu lassen. Das war's. Aber warum sollte das der Fall sein? Warum? Ja, warum kann die Hingabe, die kirchenähnlichen Organisationen oft gegeben wird, nicht auch der Gemeinde, wie es im Plan Gottes gewollt ist, entgegengebracht werden? Zugegeben, einige Gemeinden haben viele Probleme. Nichts Neues. Es war übrigens auch so in den Gemeinden, Offenbarung Kapitel 2 und Kapitel 3. Ja, die haben auch viele Probleme gehabt. In einigen Gemeinden, die im Buch der Offenbarung erwähnt werden, war es ganz bestimmt sehr schwierig gewesen zu dienen. Worauf möchte ich hinaus? Was ist der Punkt? Auch wenn die Arbeit von anderen Organisationen begeistert scheinen mag, ist die örtliche Gemeinde immer noch Gottes Plan. Können wir einfach mit einem guten Gewissen sagen, weißt du was, Jesus? Wir wissen zwar, dass die örtliche Gemeinde dein Plan ist, aber wir haben etwas anderes, was viel besser ist. Wir haben etwas erfahren und wir haben etwas gemacht, was viel, viel besser ist als die örtliche Gemeinde. Ich meine, das ist eine bedenkliche Aussage, wenn wir die Heilige Schrift nach wie vor als Leitfaden verstehen und empfinden. Im Ernst, ich muss persönlich noch den Menschen treffen, der hundertprozentig gegenüber zwei kirchlichen Organisationen gleich verpflichtet sein kann. Ich kenne Menschen nicht. Ja, einige Christen mögen in zwei Werken beteiligt sein, okay, aber ich garantiere euch, eines wird für diese Person stets an oberster Stelle stehen. Ich muss feststellen, zu oft schlägt das Herz zwar für die Aktivitäten der Pfarrerkirchen, aber nicht ausreichend für die örtliche Gemeinde. Wir sollten verstehen, was Gottes Plan für die Verkündigung der guten Nachricht ist. Und der Plan ist die örtliche Gemeinde. Es sollte nicht unser Verlangen sein, als Gegner von kirchenähnlichen Organisationen bezeichnet zu werden. Aber als Ältester möchte ich jedem wissen lassen, dass wir dem Werk, das Gott uns in der weltweiten Kirche Gottes gegeben hat, mit Freude und mit Elan unterstützen möchten. Christlichen Gemeinden werden oft aufgefordert, Geld für die Unterstützung von parakirchlichen Organisationen zu sammeln. Ich kriege ständig im Briefkasten Post. Ich könnte jetzt einige Organisationen erwähnen, das werde ich nicht tun, die mir ständig um Geld bitten. Ständig. Diese Parakirchen. Aber ich frage, wie oft bieten diese Organisationen der örtlichen Gemeinde Unterstützung an? Ich habe noch keinen Brief bekommen von diesen Organisationen, die gesagt haben, wir möchten die weltweite Gottes mal helfen. Was können wir für euch mal tun? Habe ich bislang noch nie erfahren. Ja, diese Organisationen behaupten, dass sie die Welt erreichen möchten. Okay, mag sein, wunderbar. Aber das tut auch die örtliche Gemeinde. Die Gefahren, die universelle Kirche überzubetonen, hört aber nicht bei Parakirchen auf. Eine weitere Gefahr existiert mit dem gegenwärtigen Druck auf christliche Denominationen, sich ohne Rücksicht auf die Lehre zu vereinigen. Ich habe einige Menschen sagen hören, weißt du was, Santiago, wenn die Kirchen nur ihre Lehren beiseite legen und zusammenkommen würden, stellt euch vor, wie wir die Welt für Jesus Christus erreichen können. Einige Christen glauben sogar, dass der Mangel an Einheit unter den Kirchen in der Tat das Evangelium zurückgehalten und die Anzahl der Menschen, die zu Jesus Christus gekommen wären, verringert hat. Und gewiss liegt eine Spur von Wahrheit in der Tatsache, dass bibelgläubige Christen einander unterstützen sollten. Keine Frage. Ja, wir sollten einander unterstützen. Wir in der weltweiten Kirche Gottes möchten aktiv die richtige Art von christlicher Zusammenarbeit fördern. Im Neuen Testament wurden Mitglieder einer örtlichen Gemeinde oft zu einer anderen örtlichen Gemeinde gesandt. Und es gab auch Zeiten, wenn örtliche Gemeinden einander halfen, die physischen Bedürfnisse und Nöte zu stillen, die vorhanden waren. Aber jede Gemeinde, meine ich, sollte den Auftrag erfüllen, den Gott ihr in ihrem bestimmten Gebiet und ihrem bestimmten Kontext gegeben hat. Wenn wir nun unsere Aufmerksamkeit darauf, wie Christen in der örtlichen Gemeinde funktionieren sollten. Wir haben bislang betont, dass die Gemeinde Gottes das Hauptinstrument für das Werk des Evangeliums ist. Nun werden wir uns anschauen, ganz kurz hier, wie einzelne Christen, die die Kirche bilden, funktionieren sollten. Nun, der Missionsauftrag, Geschwister, wird erst ausgeführt, wenn diejenigen, die die Kirche bilden, auch ihre geistlichen Gaben einsetzen. Gaben, die uns von Gott anvertraut wurden. In 1. Korinther Kapitel 12 und Vers 1 schrieb Paulus: Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Das war 1. Korinther Kapitel 12, Vers 1. Das Thema des Paulus, hier am Anfang des Korintherbriefes, Kapitel 12, das Thema des Paulus war hier die Ausübung der geistlichen Gaben im Rahmen der örtlichen Gemeinden. Er fährt fort in 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6, 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Es sind verschiedene Gaben, erklärt er, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter oder verschiedene Funktionen, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Die Aussage des Paulus ist, dass es im Leib Christi sowohl Vielfalt als auch Einheit gibt. Vielfalt und Einheit. Die Vielfalt kann man daran erkennen, dass verschiedene Gaben, verschiedene Ämter und verschiedene Kräfte zu finden sind. Verschiedene Christen innerhalb der örtlichen Gemeinde haben verschiedene Gaben, die sich auf unterschiedliche Art und Weise offenbaren oder zeigen. Ja, diese Gaben können auf vielerlei Weise benutzt und gebraucht werden. Einige Christen zum Beispiel haben eine besondere Gabe des Helfens. Sie engagieren sich sehr. Ja, einige die Gabe der Ermahnung oder der Ermutigung. Einige Christen haben die Gabe des Lehrens und so weiter. Ja, die Liste könnte man beliebig jetzt fortsetzen. Was ich sagen möchte, der Leib Christi ist vielfältig, doch die Gemeinde hat auch Einheit. Warum? Ja, weil sie denselben Geist, denselben Herrn und denselben Gott hat, der alles in allem wirkt, wie Paulus hier sagte. Später, in 1. Korinther Kapitel 12 und die Verse 14 bis 18, verwendet Paulus das Beispiel eines physischen Leibes, um die Vielfalt und Einheit innerhalb der Gemeinde darzustellen, zu illustrieren. Wir wissen, wir brauchen uns nur selber mal anzuschauen, wir wissen, dass ein Mensch einen Leib hat, nicht wahr? Und dass es innerhalb des einen Leibes viele Glieder gibt. Es gibt Füße, es gibt Ohren, es gibt Nase, es gibt Augen, es gibt viele interne Organe. Ja, es gibt eine Menge verschiedene unterschiedliche Körperteile. Aber diese Teile wirken nicht unabhängig voneinander. Sie wirken nicht unabhängig. Unabhängig voneinander. Sie müssen miteinander wirken, wenn der Leib gesund bleibt soll. Sie müssen miteinander wirken, wenn der Leib gesund bleibt soll. Das Gleiche trifft auf Christi geistlichen Leib zu und auch natürlich auf die örtliche Gemeinde. Innerhalb des Leibes Christi gibt es also nicht nur verschiedene Gaben, sondern wie Vers 5 uns hier auch sagt, es gibt verschiedene Ämter oder verschiedene Funktionen. Innerhalb der Gemeinde gibt es also viele, viele Möglichkeiten, dem Herrn Jesus Christus zu dienen. Aber es ist immer noch nur ein Herr, dem wir dienen. Ja? Das ist die Art und Weise, wie Gott sein Werk in der heutigen Welt ausführt. Er tut es durch sein Volk, ja, wie wir auch gesungen haben, das er als seine Gemeinde zusammengebracht hat. Wir tun sein Werk, indem wir Gott durch das Ausüben der Gaben, die er uns geschenkt hat, dienen. Als nächstes führt Paulus aus, in 1. Korinther 12, Vers 7, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. 1. Korinther 12, Vers 7. Nun, in diesem Vers liegt die Betonung auf einem jeden. Einem jeden. Einfach ausgedrückt, jeder Gläubige hat von Gott mindestens eine geistliche Gabe erhalten. Mindestens eine geistliche Gabe. Keiner ist hier ausgelassen. Ob alt oder jung, schön oder nicht so schön, dick oder dünn, groß oder klein, reich oder arm, keiner ist ausgelassen. Nun, ich habe Christen kennengelernt, die zu mir schon mal gesagt haben, ach, Santiago, weißt du was, ich habe keine geistlichen Gaben. Aber Freunde, das ist nicht, was dieser Vers hier aussagt. 1. Korinther 12, Vers 7. Es ist für einen Gläubigen ein Missverständnis der Heiligen Schrift zu behaupten, dass Gott ihn oder sie nicht befähigt hat, zum Leib Christi irgendwie beizutragen. Eine andere Ausrede, die Christen manchmal haben, warum sie nicht in der Gemeinde dienen, ist der Glaube, dass sie einfach nicht gebraucht werden. Ich werde nicht gebraucht. Der tut schon da die Arbeit. Aber das stimmt nicht. Gott bringt jedes Glied seines Leibes für einen gewissen Zweck zusammen. Ja, wir sind hier kein Zufallsprodukt. Das ist meine Meinung. Ich glaube nicht, dass wir hier nur gekommen sind, weil Glück uns hierher geführt hat, irgendwie. Glaube ich nicht. Und wenn Gott einen Gläubigen in eine örtliche Gemeinde gestellt hat, dann hat er für diesen Gläubigen auch eine Aufgabe auszuführen, die den Leib befähigen wird, effektiver zu dienen. Merken wir auch, dass Paulus in Vers 7 auf die Offenbarung des Geistes verweist. Nun, wir mögen den Heiligen Geist nicht physisch sehen können. Ja, wir kennen die Analogie in Johannes Kapitel 3, wo der Geist wie der Wind illustriert wird. Man spürt den Wind, aber man kann den Wind nicht unbedingt sehen, richtig? Wir mögen den Heiligen Geist nicht physisch sehen können, aber wir spüren seine Gegenwart, wie wir auch den Wind zum Beispiel spüren können. Wir spüren die Gegenwart des Geistes. Ja, wenn eine Person seine oder ihre geistliche Gabe benutzt, so wie Gott es möchte. Leider besuchen manchmal Menschen, Christen, die örtliche Gemeinde eine lange Zeit, manchmal sogar jahrelang, ohne sich jemals zu beteiligen, wirklich zu beteiligen und ihre geistlichen Gaben auszuüben. Einige Christen verlassen sogar ihre örtliche Gemeinde und sie begründen dies mit der Behauptung, dass sie einfach nicht mehr hineinpassen. Ich passe nicht mehr hinein. Ich muss sagen, das mag jetzt schockierend sich anhören, ich muss sagen, vielleicht sind einige, die diese Einstellung haben, nicht wirklich wiedergeboren. Vielleicht. Das mag sehr hart klingen, aber die Fähigkeit, als wichtiger Teil des Leibes Christi zu funktionieren, ist eine Folge des Wirkens des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen. Ja, wenn eine Person nicht zum Werk Gottes beiträgt, dann sind wir auch nicht in der Lage, das Wirken des Heiligen Geistes im Leben dieser Menschen zu spüren. Aber wenn sich jemand dem Heiligen Geist vollkommen unterstellt und unterwerft, sozusagen, dann können wir mit Sicherheit auch die Kraft Gottes in seinem oder ihrem Leben deutlich erkennen. Deutlich erkennen. Geistige Gaben werden von Gott also für das Werk des Dienstes innerhalb der Gemeinde verliehen. Deshalb werden uns geistige Gaben anvertraut, um innerhalb der Gemeinde zu dienen. Ein Christ empfängt seine oder ihre geistlichen Gaben, wenn er oder sie an Christus glaubt und vom Heiligen Geist in seine Gemeinde hineingestellt wird. Aber, eine Frage, die man hier vielleicht aufbringen könnte, gibt es irgendeine Beziehung zwischen den natürlichen Talenten, die eine Person als Ungläubige hat, und den geistlichen Gaben, die sie als Christ bekommt? Ehrlich gesagt, die Antwort ist nicht immer klar. Gott kann natürlich in seiner Souveränität, in seiner Allmacht, einen unbekehrten Menschen natürliche Gaben schenken, die effektiv für den christlichen Dienst auch benutzt werden können. Keine Frage. Nachdem dieser Mensch ein Christ wurde. Aber es wäre nicht richtig zu sagen, dass natürliche Fähigkeiten und geistliche Gaben genau das gleiche sind. Wir alle haben natürliche Fähigkeiten. Wir haben sogar, meine ich, angelernte Fähigkeiten. Autofahren ist eine angelernte Fähigkeit. Wir sind nicht geboren, hinter dem Steuer können wir jetzt fahren. Das sind angelernte Fähigkeiten. Wir haben natürliche Gaben, wir haben angelernte Fähigkeiten und dann gibt es auch geistliche Gaben. Also wir haben alle natürliche Fähigkeiten. Aber wenn ein Mensch gerettet und in die Gemeinde Christi gestellt wird, wird er von Gott ganz besonders begabt oder um einen mehr religiösen Begriff zu benutzen, hier bevollmächtigt, um in der Lage zu sein, dem Leib Christi wirksam zu dienen. Ja, natürliche Fähigkeiten sind also letztendlich von den geistlichen Gaben zu unterscheiden. Nächste Frage. Wofür sind geistliche Gaben? Ich glaube, ich habe die Frage eigentlich schon beantwortet. Ich habe schon erwähnt, dass die Offenbarung des Geistes durch die Benutzung von Gaben zum Nutzen aller ist. Zum Nutzen aller ist. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Zweck der geistlichen Gaben zum Nutzen des Leibes ist. Geistliche Gaben dienen keineswegs der Selbsterhöhung, sondern sie sind für andere da. Gaben sind für andere da. Es gibt viele Menschen in der charismatischen Bewegung, die glauben, dass das Zungenreden zum Beispiel eine private Gebetssprache ist, die für persönliche Erbauen benutzt werden kann. Nun, ich habe ein Problem damit. Warum? weil die Heilige Schrift deutlich sagt, dass keine geistlichen Gaben für den eigenen Nutzen gegeben werden. Sie werden zum Nutzen aller gegeben. Eine geistliche Gabe für sich selber zu benutzen, ja, in eine Sprache zu beten, in eine Engelsprache zu beten, kein Mensch verstehen kann, nur im privaten Gebet mit Gott, meine ich, ist keine biblisch zulässige Nutzen dieser Gabe. Nicht so, wie ich diesen Vers verstehe. Nochmals, eine geistliche Gabe wird verliehen, um dem Mensch im Leib Christi zu dienen, um anderen Menschen im Leib zu dienen, für das allgemeine Wohl der Gemeinde. Wie erhalten Christen ihre geistlichen Gaben? 1. Korinther Kapitel 12 und Vers 11 führt aus, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Wie er will. Nicht wie wir vielleicht möchten. Wie er will. Gott ist in der Zuteilung der geistlichen Gaben souverän. Christen erhalten keine Gaben, weil sie mehr gebetet oder treuer waren als andere. Ja, wir können uns geistliche Gaben in anderen Worten nicht verdienen. Es gibt nichts, was wir tun könnten, wo Gott sich irgendwie verpflichtet fühlen würde, uns irgendeine geistliche Gabe zu geben, weil wir so wunderbar lieb und so wunderbar intelligent sind oder irgendwas großartig sind. Nein, wir empfangen die Gaben, weil Gott sie auf souveräne Weise diese Gabe uns geschenkt hat. Das ist der Grund, warum es eine Gnadengabe ist. Eine Gnadengabe. Gott entscheidet, welche Gläubige welche Gaben haben werden und wo sie in seinem Leib am besten hineinpassen. Gott entscheidet das, nicht wir. Nun, einige Christen mögen den Platz, an den sie im Leib gestellt worden sind, nicht schätzen und sie beklagen sich darüber. Aber ich frage, was wäre, wenn unsere Zehen uns plötzlich sagen würden, dass sie ihre Rolle nicht mehr mögen? Ich möchte kein Zeh mehr sein. Was würden wir dann tun? Ja, würden wir unsere Zehen abschneiden? Würden wir sie an unseren Kopf stecken und vorgeben, sie seien ein Ohr? Ich glaube nicht. Das wäre ziemlich töricht. Zehen wurden im Leib als Zehen geboren. Ich meine, dort sollten sie mal bleiben. Gott weiß schon, was er getan hat. Ja, wenn wir mit jemandem sprechen, der einen Zehen verloren hat, glaub's mir, dann wird er oder sie uns ganz gewiss sagen können, wie schwierig das Gehen ohne einen Zehen wirklich ist. Das ist ganz wichtiger Körperteil. Zehen bekommen vielleicht nicht viel Ehre, man spricht nicht immer groß über die Zehen. Man sagt vielleicht, du bist klug oder du bist das, du bist dies, aber oh, was für ein wunderbarer Zeh du hast. Es sei denn, man spricht von den Füßen des Evangelisten, aber normalerweise von Zehen hören wir sehr wenig. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Körperteil, wie jedes andere Körperteil. Sie sind alle sehr wichtig. Ohne sie funktioniert der Körper nicht so, ohne unsere Zehen funktioniert der Körper nicht so, wie er funktionieren sollte. Das ist grundsätzlich aus geistlicher Perspektive, was Paulus meinte, als er sagte in 1. Korinther Kapitel 12, Verse 14 bis 18, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Ja, wir sind nicht alle Ohren, wir sind nicht alle Zehen, wir sind nicht alle Füße. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Ja, wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wie er gewollt hat. Der Leib besteht nicht nur aus einem Teil. Ein Auge macht keinen Leib aus. Ein Ohr macht keinen Leib aus. Ein Leib funktioniert nur richtig, wenn alle Teile harmonisieren, wenn alle Teile miteinander zusammenwirken. Christi Leib, die örtliche Gemeinde, funktioniert also am besten, wenn alle ihre Glieder im Rahmen der Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, funktionieren und mitwirken. Und wenn das der Fall ist, dann erst findet echter christlicher, effektiver Dienst statt. Wenn wir miteinander harmonieren und nicht gegeneinander wirken oder arbeiten. Eines der Probleme in der Gemeinde zu Korinth war, dass einige Mitglieder ihre Gabe nicht mochten. Da sie wollten auffallendere Gaben bekommen. Sie waren nicht zufrieden mit dem, was Gott ihnen geschenkt hatte. Und er hatte sie reichlich geschenkt. Aber wir müssen die Souveränität Gottes verstehen und seine Allmacht akzeptieren. Gott hat auf souveräner Weise entschieden, wo jeder Gläubige im Leib am besten hineinpasst. Und jedes Teil ist aus seiner Sicht absolut notwendig und absolut erforderlich. Nochmals, wir sind kein Zufallsprodukt. Ich meine, wir sind hier, weil Gott schon sich dabei etwas ausgedacht hatte. Nun, Gläubige sollten aktive Teile von Christi Leib sein. Und das schließt ein, dass sie ihre geistigen Gaben gebrauchen. Dass sie ihre geistigen Gaben benutzen. Eine Gabe ist, bringt uns nichts, wenn wir sie nicht gebrauchen oder benutzen. Aber jemand könnte jetzt einflechten, ja, Moment mal, nicht so schnell, was, wenn wir nicht wissen, was unsere geistlichen Gaben sind? Keine blasse Ahnung, was meine Gabe ist. Wie können wir ja unsere Gabe herausfinden? Und die Antwort lautet, dass wir erst einfach anfangen sollten, nach Dienstmöglichkeiten Ausschau zu halten. Welche Interessen haben wir? Wäre eine gute Frage vielleicht zu stellen. Vielleicht gibt es einen Bereich in der Gemeinde, auch wenn es eine kleine Gemeinde ist, wie hier in Darmstadt. Vielleicht gibt es einen Bereich in der Gemeinde, der uns Interessen besonders entspricht und wir können dort aushelfen. Oder wir können sogar einen neuen Dienst starten. Warum nicht? Einen neuen Dienst starten. Warum nicht? Der Punkt ist, ganz schlicht und ergreifend, dass wir einfach anfangen, etwas zu tun. Finden wir etwas, was wir tun können? Wir können uns in einer Vielzahl von Dingen engagieren, wenn wir es möchten. Vielleicht wird es dann deutlich werden, wo wir besonders effektiv im Dienen sind. Wir können das Werk des Evangelisten tun, ohne ein Evangelist zu sein. Wir brauchen nicht Billy Graham zu sein, um zu evangelisieren. Wir können auch Barmherzigkeit ausüben und üben, auch wenn wir eine besondere Gabe der Barmherzigkeit vielleicht nicht haben. Wir können auch geben, ja, auch wenn Geben nicht unsere ausgeprägteste Gabe ist. Wenn wir mit dem Dienen beginnen, werden wir mehr darauf konzentrieren, unseren Dienst weiterzuentwickeln und weniger darum besorgt sein, was damit falsch oder nicht vollkommen ist. Wir können mithelfen, die Dinge in Ordnung zu bringen, während wir gleichzeitig herausfinden, dass es Bereiche gibt, wo wir effektiver sind als in anderen Bereichen. Wenn wir dienen, werden andere Menschen unseren Dienst sehen und sie werden auch unseren Dienst bestätigen, da wo wir besonders begabt sind. Jeder Gläubige aber passt im Leib Christi hinein. Jeder Gläubige passt im Leib Christi hinein. Gottes Plan, Geschwister, ist eigentlich relativ einfach. Wenn Menschen zu einer Beziehung mit Jesus Christus berufen werden, werden sie Teil von Christi Leib, Teil der örtlichen Gemeinde. Die Kirche hat Organisationen, sie hat gewisse Strukturen. Ja, die Kirche führt das Evangelium oder führt das Werk des Evangeliums aus, das Gott ihr gegeben hat. Wir alle sollten das Werk ausführen, indem wir ein aktiver Teil von Christi Gemeinde sind. Aktiver Teil von Christi Gemeinde. Kirchenähnliche Organisationen, ja, diese Parakirchen, diese Pseudokirchen, von denen ich vorher sprach, mögen zwar große Pläne haben und sie tun auch einen guten Werk in gewisser Hinsicht, aber in erster Linie, meine ich, sollten wir leidenschaftlich im Leib Christi beteiligt sein, so wie das Neue Testament es eigentlich darstellt. Ist die örtliche Gemeinde eine Priorität in unserem Leben? Ja? Schlägt das Herz für die örtliche Gemeinde? Wenn wir zu Hause sitzen, freuen wir uns, dass wir mal wieder in einer Woche oder zwei Wochen zusammenkommen. Warten wir nicht darauf, Geschwister, dass andere kommen, um uns eine Vision irgendwie aufzuzeigen, ja, wie wir die Arbeit erledigt bekommen, wie wir zu tätigen haben. Gott hat das bereits getan. Gott hat das bereits getan. Wir können nicht unseren eigenen Plan beginnen und erwarten, dass Gott ihn segnen wird irgendwie. Mein Wille geschehe. Ich habe jetzt einen besseren Plan, Gott. Er hat bereits einen wirksamen Plan ausgearbeitet. Örtliche Gemeinde. Ja, und er gibt uns das Privileg, und es ist ein Privileg, ein Teil davon zu sein. Stellen wir also sicher, dass wir Gottes Werk auf seine Art und Weise tun und setzen wir uns noch intensiver ein in Zukunft für die örtliche Gemeinde. Für Gottes Werkzeug. Werkzeug der Hoffnung in einer sehr, sehr dunklen Welt.